Manchen von ihnen war die Melodie fremd. Aber ich hatte den Auftrag, vorne hinzustehen. Wenn ich das so sage, wissen Sie, von wem ich den Auftrag hatte. Von unserem Vorsitzenden. Denn das ist halb schwäbisch. Ich fand das Lied so schön und habe gedacht, auch wenn die Melodie nicht so bekannt ist, wollen wir es doch singen. Kann ja mal neue Melodien dazulernen. Sollt wo ein Schwacher fallen, so greift der Stärkere zu. Das ist Sache der Gemeinde, nicht den Schwachen dazulassen, wo er ist. Davon spricht auch unser heutiger Predigttext aus dem Hebräerbrief, Kapitel 12, ab Vers 12 bis Vers 25. Inzwischen lassen wir einige Verse aus, weil es sowieso schon zu viel ist für eine Predigt. Sie merken, wie spät ich gekommen bin. Kapitel 12 im Hebräerbrief ab Vers 12. Darum richtet wieder auf die lässigen Hände und die müden Knie und tut gewisse Tritte mit euren Füßen, dass nicht jemand strauchle wie ein Lahmer, sondern vielmehr gesund werde. Jaget dem Frieden nach gegen jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Und sehet darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäume, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse und Unfrieden anrichte und die Gemeinde dadurch befleckt werde. Dass nicht jemand sei ein Abtrünniger oder Gottloser wie Esau, der um der einen Speise willen seine Erstgeburt verkaufte. Ihr wisset ja, dass er hernach, da er den Segen ererben wollte, verworfen ward, denn er fand keinen Raum mehr zur Buße, wiewohl er sie mit Tränen suchte. Denn ihr seid nicht gekommen zu dem Berg, den man anrühren konnte und der mit Feuer brannte, noch zu dem Dunkel und Finsternis und Ungewitter, sondern ihr seid gekommen zu dem Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, zu den vielen tausend Engeln und zu der Versammlung und Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel angeschrieben sind, und zu Gott, dem Richter über alle, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten und zu dem Mittler des neuen Bundes, Jesus, und zu dem Blut der Besprengung, das da besser redet als Abels Blut. Sehet zu, dass ihr den nicht abweiset, der da redet. Ihnen geht es sicher auch so wie mir. Manchmal möchte man so alle Viere von sich strecken. Sagen, jetzt habe ich genug, jetzt bedient mich mal. Gut, wenn da jemand ist, der einen bedient, dann ist nicht immer so. Aber wenn das ein Dauerzustand ist, dass man alle Viere von sich streckt und andere machen lässt, dann ist es wahrscheinlich nicht mehr so gut. Dann ist das nicht eine Erholungsphase, sondern das ist ein Dauerzustand. Und wir hören hier von einer Gemeinde, wo das wohl Dauerzustand ist, dass sie müde geworden sind. Man kann gut verstehen, warum sie müde geworden sind. Die Gemeinde damals war unter Druck. Sie musste Widerspruch, sie musste Benachteiligung erdulden. Da kann man verstehen, dass sich Ermüdungserscheinungen zeigen in der Gemeinde. Dass die Leute dann gesagt haben, man kann doch nicht immer kämpfen. Man kann doch nicht immer zu der Minderheit gehören. Man kann doch nicht immer gegen den Strom schwimmen. Wer hält das denn aus? Und sie werden ermahnt, richtet wieder auf die lässigen Hände und die müden Knie und tut gewisse Tritte. Lasst euch nicht hängen. Seid nicht lässig. Und nun Hören wir das heute? Wir müssen uns fragen, ob sich in unserer Gemeinde nicht vielleicht auch Ermüdungserscheinungen zeigen. Man sagt, ach, es läuft ja. Und lass es mal so weiterlaufen. Was braucht's mich dabei, dass man lässig geworden ist im Beten? Dass man die Hände nicht mehr faltet zum Gebet. Man sagt, da gibt es ja einen Kindergottesdienst und da gibt es ja eine Kinderstunde und da gibt es ja verschiedene Kreise und da gibt es Leiter, fähige Leute, die werden das schon machen. Vielleicht hat man mal angefangen, für diese fähigen Leute zu beten, dass Gott sie immer wieder befähigt. Hände, die lässig geworden sind zum Gebet. Aber jetzt vielleicht nicht nur zu den Kreisen, sondern auch für einzelne Menschen, die man kennt. Sagt, da ändert sich ja gar nichts, da tut sich ja gar nichts. Soll man denn immer noch weiter beten? Und man hat seine Hände runterhängen lassen. Die Hände, die zum Beten ruhen, die macht er stark zur Tat. Und was der Beter Hände tun, geschieht nach seinem Rat. Hände sind ja eigentlich nicht nur zum Beten da, kann auch ohne gefaltete Hände beten. Hände sind eigentlich zum Tun da, zum Tun des Willens Gottes, aus dem Gebet heraus. Mit anzupacken. Und da müssen wir uns auch fragen, wie ist das? Jeder, der ein Kind Gottes geworden ist, ist doch Mitarbeiter, hat seine Hände, hat den Geist Gottes, um Mitarbeiter zu sein in der Gemeinde. Nicht Besucher, sondern Mitarbeiter. Nutzen wir dazu unsere Hände, mit anzupacken, Mitarbeiter zu sein und uns den Platz zeigen zu lassen, wo er uns mittun lassen will, der unser Herr ist, wo er uns gebrauchen will, füreinander und miteinander. Wie schnell lassen wir uns das Bild einer Gemeinde vor Augen stellen, das gar nicht dem Neuen Testament entspricht, das gar nicht Jesus entspricht. Das nicht dem Leib mit den vielen Gliedern entspricht, sondern das mehr ebenso einem Club entspricht, einem Vortragsverein, wo ab und zu religiöse Vorträge gehalten werden. Kinder Gottes, Christen, haben ihre Hände zum Tun. Wir müssen uns überprüfen, ob sie nicht lässig geworden sind. Ob wir nicht auch diesen Aufruf dringend brauchen, richtet wieder auf die lässigen Hände und die müden Knie und tut gewisse Tritte. Mit den Beinen geht man. Christen sind Leute, die unterwegs sind, gehen, einem Ziel entgegengehen und deshalb in eine gewisse Zukunft gehen. Aber nicht nur das, die auch hingehen zu anderen Mitchristen, sie kennenlernen, sich mit ihnen austauschen, mit ihnen im Gespräch sind, miteinander lernen und miteinander dienen, miteinander etwas für Gott tun. Die hingehen, die ihre Füße gebrauchen, zu noch nicht Christen, denen auch die Botschaft von Jesus Christus gilt. Auch da müssen wir uns fragen, haben wir müde, schlappe Knie, Beine? Früher gab es mal Die Parole: Alle Räder müssen rollen für den Sieg. Nun, das war ein sehr fragwürdiger Sieg, aber wenn man das Leben eines Christen vergleicht mit einem Rad, wie wir das manchmal im Konfirmandenunterricht schon getan haben, dann stimmt das schon. Gott möchte seine Gemeinde in Bewegung haben für seinen Sieg. Manchmal gleicht die Gemeinde mehr einem Räderwerk, das stillsteht. Und da ist es doch eine Aufforderung, sicher wichtig und für uns alle zu hören. Denn das ist nicht nur schlimm für uns persönlich, sondern das ist schlimm auch für die, die mit uns auf dem Weg sind, für unsere Mitchristen. Hier wird es begründet, der Aufruf, damit, dass wenn man müde ist und schlapp und nicht in der Kraft des Heiligen Geistes, so wie es uns die Jahreslosung sagt, unterwegs ist, dann steckt man andere mit an. Dann ist man ein schlechtes Vorbild für andere. Denn ich bin ja gar nicht als Einzelner nur Christ, sondern ich lebe in einer Gemeinde und andere sehen auf mich. Und wenn ich geistlich träge bin, wenn ich kein Mitarbeiter bin, dann ist das ein schlechtes Vorbild für andere Christen. Sagen die, man braucht das ja gar nicht so genau zu nehmen. Der macht das ja auch nicht. Jetzt kann ich sagen, soll ich denn meines Bruders Hüter sein? Jeder muss für sich selbst verantwortlich sein? Nein, so nicht. Um der anderen Christen willen werden wir hier aufgefordert, nicht träge zu sein, um füreinander eine Ermutigung zu sein. Denn es gibt immer angeschlagene Menschen, die durch besondere Anfechtung gehen müssen. Es gibt immer lahme Menschen. Wir müssen uns gegenseitig helfen, aus dieser Lahmheit herauszukommen, nicht noch uns in dieser Lahmheit zu bestätigen. Wenn Gemeindeglieder lahm sind, dann ist das kein Grund, sich entrüstet abzuwenden und sich eine bessere Gemeinde zu suchen, sondern vielleicht liegt einer der Gründe für die Lahmheit auch in meiner eigenen Trägheit. Selbst sollte ich ein Leben aus der Fülle Jesu führen und so Anreiz und gutes Vorbild sein für andere. Damit nicht jemand strauchle wie ein Lahmer, sondern vielmehr gesund werde. Wenn er an mir sieht, wie man gesund sein kann, dass das nicht ein Ideal ist, was sowieso keiner erreicht, wie er sieht, wie Gott ganz einfache Menschen gebraucht, dann mag er Hoffnung gewinnen. Beim 1000-Meter-Lauf, da ist es so, dass alle Läufer nur das Ziel im Auge haben und nicht rechts und nicht links gucken. Und wenn da einer stolpert, dann laufen sie weiter. Sie können sich nicht leisten, den jetzt irgendwie da wieder auf die Beine zu bringen. Die Gemeinde ist ganz anders. Wir können nicht einfach weiterlaufen, sondern wir sind mitverantwortlich für den, der da stolpert. Und Gemeinde ist miteinander auf dem Weg und sollte dem aufhelfen. Deshalb gleich die nächste Ermahnung: Jagt dem Frieden nach gegen jedermann. Und seht darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäume. Dass nicht jemand zurückbleibt, liegen bleibt und sagt, ich mag nicht mehr. Aber bleiben wir erst bei dem Frieden. Wir sollen auf den Frieden miteinander aus sein. Das Verhältnis der Gläubigen untereinander, hier sind Gemeindeglieder angesprochen, soll vom Frieden Gottes geprägt sein. Scheinbar am einfachsten ist, Frieden zu halten, wenn man einander aus dem Weg geht. Aber das ist dann ein fauler Friede, sicher nicht der Friede, der hier gemeint ist. Der Friede der Glieder am Leib Christi. Aber prüfen wir uns, ob wir nicht diesem gottlosen Individualismus oft erliegen. Oder dann ein Gruppengeist. Gott möchte nicht nur, dass wir als Einzelner Friede haben mit ihm, sondern Gott möchte, dass wir miteinander Frieden haben. Habt Frieden untereinander, werden wir aufgefordert. Lasst uns dem nachstreben, was zum Frieden dient und zur Auferbauung untereinander. Wie geht das, wenn es nicht dieser faule Frieden ist, dass man einander aus dem Weg geht? Dann lässt sich's gut miteinander auskommen. Frieden, indem man miteinander spricht, einander kennenlernt, auch einander kennenlernt, gerade auch in unseren unterschiedlichen Auffassungen, die wir haben, in unseren unterschiedlichen Prägungen, die wir haben. Auch wenn der andere die Dinge vielleicht anders sieht, dass wir miteinander reden, dann nicht uns zurückziehen und sagen, ich weiß schon, was der andere dazu sagt, der ist damit nicht einverstanden, der hört das nicht gerne oder was weiß ich. Das wäre ein fauler Friede, der nicht dieses herzliche Miteinander widerspiegelt. Dass man sich verträgt, versteht, auch mit unterschiedlichen Auffassungen versteht. Dass man einander liebt, dient, hilft, gehört zu diesem Frieden dazu. Dass man dem anderen vergibt. Und wenn wir von den unterschiedlichen Auffassungen gesprochen haben, dann eben das auszutragen, ohne zu zanken, das ist der Friede. Wir werden aufgefordert, dem nachzujagen. Offenbar fällt uns das nicht in den Schoß, sondern muss man sich da in Bewegung setzen. Erfordert das aktives Bemühen und sein zielstrebiges Verfolgen. Es ist leichter, sich zurückzuziehen. Einfacher. Aber das ist nicht geistlicher. Jagt der Heiligung nach, dass unser alltägliches Leben immer mehr das Wesen Gottes widerspiegelt und Jesus in alle Lebensbereiche hineinreden und hinein umgestalten kann. Ohne die wird niemand den Herrn sehen. Machen wir uns da nichts vor. Ich denke dabei an den Schalksknecht. Das war ein Mann, der sehr viele Schulden hatte und von seinem Herrn alle Schulden erlassen bekam, weil er ihn darum gebeten hat. Er hätte sein Leben lang daran zu knapsen gehabt und hätte es doch nicht abtragen können, diesen Schuldenberg. Aber sein Herr erlässt ihm alles. Und jetzt geht dieser Mann hin und klagt seine geringe Schuld bei einem Mitknecht ein. Als das der Herr erfährt, sagt er, so hättest du nicht handeln sollen. Ich habe dir deine Riesenschuld vergeben und du bist so kleinlich mit dem anderen, du kannst ihm nicht vergeben. Und er schickt ihn ins Gefängnis. Jesus hat dieses Gleichnis erzählt und macht uns daran deutlich, wenn ich nicht im Frieden mit dem anderen lebe, nicht bereit bin, ihm zu vergeben, dann soll ich nicht reden von der Vergebung Gottes zu mir. Die dritte Aufforderung: Habt aufeinander Acht. Noch einmal, ich bin nicht nur für mich selber verantwortlich, sondern wir sind füreinander verantwortlich, dass keiner die Gnade Gottes verpasst. Und da müssen wir uns fragen, wie gehen wir um mit den Geschenken, die Gott gibt seiner Gemeinde, dass da Menschen zum Glauben an Jesus kommen? Gehen wir sorgfältig genug um miteinander? Oder lassen wir dann sehr schnell Menschen auch alleine? Und dann reißt die Verbindung zueinander ab wegen irgendetwas. Dann Menschen sagen, ich möchte wieder meine Ruhe haben. Hat mich doch einigermaßen geschockt, als ein Jugendlicher sagte, wenn er gewusst hätte, was auf ihn zukommt als Christ, wäre er wahrscheinlich nicht Christ geworden. Wer das sagt, dem ist wahrscheinlich entgangen, was für eine ungeheure Sache das ist, Christ geworden zu sein. Eine persönliche Verbindung zu Jesus zu haben und ein Ziel zu haben, eine ewige Hoffnung zu haben. Da müssen wir einander helfen. Hat es keinen Zweck, zu sagen, oh du, das denke ich, da denke ich aber ganz anders oder so, sondern einander helfen. Wir alle sind in der Gefahr, die Welt lieb zu gewinnen. Eben, wie ich vorhin sagte, nicht mehr immer gegen den Strom schwimmen wollen. Ist ja unbequem. Ist doch auch mal ein bisschen bequem haben. Lieber anerkannt sein. Nicht mehr bereit, die Schmach Christi zu tragen. Wie es an einer Stelle heißt, auch im Hebräerbrief. Aufeinander Acht haben. Einander nachgehen. Das brauchen wir gegenseitig. Und dazu ist die Gemeinde da und das sollen wir pflegen. Wenn wir das nicht pflegen, dann werden bittere Wurzeln aufwachsen in der Gemeinde. Dann wird eine vergiftete Atmosphäre kommen. Dann werden Menschen, die nicht mit Gott in Ordnung sind und deshalb mit sich unzufrieden und deshalb auch mit anderen unzufrieden, werden die Atmosphäre prägen. Und dann werden sie statt zu danken für die Gemeinde stänkern. Und dann werden sie kritisieren, statt die Gemeinde zu lieben, die Geschwister zu lieben. Gerade mit ihren Schwierigkeiten, die sie haben. Bittere Wurzeln wachsen leicht auf, Bitterkeiten in der Gemeinde. Aber wir dürfen darauf Acht haben und sollen darauf Acht haben, dass sie nicht aufwachsen und Unfrieden stiften in der Gemeinde. Man kann gar nicht alles anpacken, was hier drin ist. Aber ganz wichtig ist, dass diese drei Aufforderungen: richtet die müden Knie auf, jagt dem Frieden nach und seht darauf, dass nicht jemand die Gnade versäumt, eine Begründung haben. Dann kommt ein großes Denn. Denn ihr seid nicht gekommen zu dem Berg Sinai, sondern ihr seid zu dem Berg Zion gekommen. Ihr seid nicht Menschen, die im alten Bund stehen, die nur Gebote und Gesetze haben, an denen nur Forderungen gestellt werden, sondern ihr seid Leute, die zu dem geoffenbarten Gott in Jesus gehören dürfen. Nicht nur zu dem heiligen, unnahbaren, sondern zu dem, der den Zugang zu sich aufgetan hat. Und es ist wichtig für uns alle, dass wir uns das vor Augen halten, wozu wir berufen sind, was der Gemeinde gegeben ist und geschenkt ist. Die Gemeinde hat Bürgerrecht, hat ein Zuhause bei Gott. Hier wird von der himmlischen Stadt Jerusalem gesprochen. Das ist das Zentrum des Judentums gewesen. Aber es geht nicht nur um die Stadt, sondern es geht um die zukünftige Stadt. Das heißt hier im Hebräerbrief, wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Ein Zuhause bei Gott, Heimatrecht bei ihm, Bürger. Wollen wir das verscherzen? Wollen wir das einfach ungenutzt liegen lassen? Wollen wir das für ein bisschen Bequemlichkeit und Mitschwimmen aufgeben, so wie Esau das gemacht hat? Der kam müde von der Arbeit und dann hat er sein Erstgeburtsrecht aufgegeben für eine einzige Speise. Töricht, wenn wir so handeln wollten. Uns ist Bürgerrecht, Heimatrecht bei Gott gegeben. Die Gemeinde, sie wird zusammen sein mit all denen, die schon im Alten Testament mit Gott gelebt haben und jetzt vor Gottes Thron sind. Sie wird zusammen sein mit all den Engeln der ganzen unsichtbaren Himmelswelt, von der wir uns gar kein Bild machen, die um den Thron Gottes ist. Die Gemeinde der Erstgeborenen wird vor Gott sein dürfen und mit ihm zusammen sein können in Ewigkeit. Wollen wir das einfach verplempern? Wollen wir das einfach preisgeben? Hier wird uns ein ganz weiträumiger Anblick der universalen Gemeinde gegeben. Und der Blick wird auch gerichtet auf den König, auf den, mit dem wir zusammen sein dürfen, für den wir berufen sind. Gott selber, der Richter aller Menschen ist. Er hat das letzte Wort. Und die, die zu ihm gehören, dürfen mit Zuversicht zu ihm kommen. Nicht nur mit diesem heiligen Erschrecken. Ich sage nicht nur. Gott ist nie der Kumpel. Aber trotzdem dürfen wir gerade vor ihn, den heiligen Gott, mit großer Zuversicht und Freude treten. Denn wir können in dem Vertrauen auf Jesus kommen, der einen freien Zugang zu Gott vermittelt hat. Sein Blut, sein Leben, das er gegeben hat, sein Blut redet besser als das Blut Abels, heißt es hier. Das Blut Abels verklagt uns. Er sagt, du bist einer, der gar nicht den Willen Gottes tut. Das Blut Jesu vertritt uns vor Gott. An dem haben wir Anteil. Diese Wirklichkeit müssen wir sehen. Das ist das Ziel, auf das wir zugehen. Wollen wir das einfach ignorieren? Wollen wir das zur Seite schieben? Seht zu, dass ihr den nicht abweiset, der da redet. Ich meine, wir sollten den Blick richten auf das, was uns geschenkt ist, und so einander ermutigen, den Weg mit Jesus weiterzugehen, aufeinander Acht zu haben. Gerade der Blick auf Jesus macht müde Männer munter. Aber nicht nur müde Männer, auch müde Frauen, müde Gemeinden. Amen.